NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Der begnadigte Kreml-Gegner Chodorkowski ist nach seiner Freilassung in Berlin gelandet. Der EU-Wintergipfel ist ohne Ergebnisse zu Ende gegangen, dazu auch der Kommentar. In London wird nach der Ursache für den Deckeneinsturz im Apollo-Theater gesucht und die große Reisewelle zu Weihnachten ist angerollt. Das sind einige der Themen bis 19 Uhr. Im Studio ist Nils Kinkel. Einen schönen guten Abend. Der prominenteste russische Gefangene ist in Freiheit. Michail Chodorkowski ist heute früh, wie in den letzten 10 Jahren, im Gefangenenlager aufgewacht. Erschöpft, aber glücklich wird er heute Abend in Berlin ins Bett fallen. Wie gestern angekündigt, hatte ihn Russlands Staatspräsident Putin am Vormittag begnadigt. Danach soll ihn ein Hubschrauber in der Nähe der finnischen Grenze abgeholt haben. Mit Zwischenstopp in St. Petersburg ging es für den ehemaligen Oligarchen dann nach Deutschland. Über den emotionalen Empfang in Berlin berichtet Georg Schwarte.
15.08 Uhr. Auf dem Rollfeld des Flughafens Berlin-Schönefeld setzt der Privatjet eines mittelständischen Unternehmers aus dem Sauerland auf, organisiert von Hans-Dietrich Genscher. Der steht auf dem Rollfeld und begrüßt den 50-jährigen Kreml-Kritiker. Glücklich, aber erschöpft sei er, sagt Genscher später der ARD.
Stellen Sie sich mal in seine Lage. Ich glaube, dass er jetzt erstmal durchatmen wird und darauf warten wird, dass er morgen seine Familie in die Arme schließen kann.
Ursprünglich hatte es geheißen, Chodorkowski wolle seine in der Berliner Charité wegen eines Krebsleidens behandelte Mutter besuchen. Die aber, so teilt die Charité mit, sei seit dem 11. Dezember wieder zurück in Moskau.
Sie wird weiter von Ärzten hier behandelt, wie mir heute gesagt wurde. Im Übrigen kann ich dazu im Augenblick nichts sagen. Ich glaube auch, dass man ihm jetzt erstmal selbst nach diesen 10 Jahren ein paar Tage Ruhe gönnen sollte und dann wird er sich sicher äußern.
Genscher, der sich offenbar mit Wissen des Kanzleramtes und des Auswärtigen Amtes seit längerem hinter den Kulissen um die Freilassung des 50-Jährigen bemüht hatte, dankte ausdrücklich dem russischen Präsidenten für den Gnadenakt, der bedeutsam sei und auch ermutigend für andere Fälle.
Ich habe ja zweimal die Gelegenheit gehabt, mit dem Präsidenten zu sprechen. Er hat mich empfangen, obwohl er wusste, dass ich über dieses Thema mit ihm reden wollte. Also hier war schon erkennbar, dass man auf der anderen Seite dieses Gesuch auch ernsthaft geprüft hat.
Noch am Morgen hatte Außenminister Steinmeier, nicht wissend, dass Chodorkowski wenige Stunden später schon in Deutschland sein würde, den Gnadenakt Putins begrüßt. Dass die Freilassung in einem zeitlichen Zusammenhang mit den im Februar beginnenden Olympischen Winterspielen in Russland stehe, so Steinmeier, sei offenbar. Dennoch.
Ich will es gar nicht kleinreden. Die Tatsache, dass jetzt Menschen freikommen, ist ein gutes Signal. Und deshalb sage ich auch, das gute Signal sollten wir nutzen, um Gespräche über die Zukunft von rechtsstaatlichen Verfahren und die Wahrung von Menschenrechten mit Russland weiterzuführen.
Auch Genscher, dem übrigens die Kanzlerin ausdrücklich für seinen großen Einsatz auf der Suche nach erfolgreichen Lösungswegen dankte, auch Genscher mochte über mögliche Hintergedanken Putins aufgrund der Olympischen Spiele nicht spekulieren.
Wichtig ist ja am Ende das Ergebnis. Das Ergebnis ist ein Mensch, der 10 Jahre inhaftiert war, ist frei. Und dass das erreicht werden könnte, erfüllt mich mit großer Befriedigung, aber auch mit großer Dankbarkeit denjenigen über, die diese Bemühungen mit unterstützt haben. Ich muss hier die Bundeskanzlerin genauso nennen wie den früheren Außenminister.
Genscher selbst sagte zu seinem Einsatz, er habe das aus humanitären Gründen getan. Chodorkowski dankte dem Deutschen dafür in einer schriftlichen Erklärung ausdrücklich. Der 50-jährige Kreml-Kritiker soll sich zur Stunde in einem Berliner Luxushotel von den Strapazen seiner Lagerhaft erholen. Morgen dann wird seine Familie samt seiner 79 Jahre alten Mutter hier in Berlin erwartet.
Erleichtert über die Freilassung hat vor allem die Familie von Michail Chodorkowski reagiert. Noch haben sie sich also nicht gesehen. Trotzdem war die Freude in Russland groß über die Nachricht des Tages. Aus Moskau berichtet Bernd Großheim.
Frei nach 3.709 Tagen im Gefängnis, zuletzt in einem Lager an der russisch-finnischen Grenze in Karelien. Die Tochter des früheren Managers Anastasia wusste zunächst nichts von dem Flug nach Deutschland und über die Gründe seiner Freilassung. Für mich ist wichtig, dass mein Papa nach 10 Jahren aus dem Gefängnis gekommen ist. Warum, das ist mir egal. Chodorkowskis Mutter Marina und ihre Krankheit waren offenbar ein Grund dafür, dass ihr Sohn Michail aus humanitären Gründen begnadigt wurde. Spekuliert wird indes, warum Putin einen seiner größten Gegner begnadigt hat. Der russische Präsident habe Chodorkowski nicht mehr zu fürchten, sagen die einen. Die frühere Juristin seines Ölkonzerns, Svetlana Bachmina, sieht eine Vielzahl von Gründen. Es gibt keine eindeutige Antwort. Man nennt unterschiedliche Ursachen. Eine könnten die Olympischen Spiele sein, eine andere der Wunsch, das Bild Russlands in der Welt zu verbessern. Vielleicht konnte sich ein Teil der Regierungselite durchsetzen, sodass diese Entscheidung schließlich getroffen wurde. Wie gesagt, es gibt mehrere Theorien und ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Möglich ist auch, dass sich Wladimir Putin darüber im Klaren ist, dass er für die stockende russische Wirtschaft ausländische Investoren braucht. Viele schrecken aber noch davor zurück, in ein Land zu gehen, in dem sie keine Rechtssicherheit sehen und in dem erfolgreiche Geschäftsleute im Gefängnis landen. Michail Chodorkowski war einst der reichste Mann Russlands. 2003 wurde er festgenommen, nachdem er Wladimir Putin offen kritisiert und angedeutet hatte, sich in der Politik zu engagieren. Unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Öldiebstahls wurde er zu 14 Jahren Haft verurteilt. Im August 2014 wäre er freigekommen. Doch es drohte auch ein neues Verfahren wegen Geldwäsche. Putin allerdings hatte sich gestern skeptisch darüber geäußert, dass dieses Verfahren gegen Chodorkowski erfolgreich sein könnte. Nun ist die Frage, ob Chodorkowskis Geschäftspartner Platon Lebedev, der auch seit Jahren in einem Straflager sitzt, ein Gnadengesuch stellt. Wie es hieß, wollte er das mit seiner Anwältin besprechen.
Die neuen Signale aus Russland an das Ausland sind auch beim EU-Gipfel ein großes Thema gewesen. Das Verhältnis zwischen Moskau und Brüssel war zuletzt durch das Werben um die Ukraine schwer belastet. Historische Ergebnisse waren auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel erst gar nicht erwartet worden. Deshalb hat man sich am Ende auch nur wenige Millimeter bewegt, wie Kai Küstner beobachtet hat.
Wenn überhaupt, dann dürfte das letzte Treffen der Staats- und Regierungschefs in diesem Jahr als ein Gipfel der Trippelschritte in die Geschichte eingehen. Was aber nur für die EU selbst gilt, weniger für die Ukraine. Die nämlich hatte einen gewaltigen Satz weg von Europa getan, indem sie das Partnerschaftsabkommen mit der EU ohne Unterschrift auf dem Tisch liegen ließ und sich Russland zuwendete.
The future of Ukraine lies.
Die Zukunft der Ukraine liegt in Europa. Man kann dies verlangsamen, blockieren, aber verhindern kann man das nicht, versuchte EU-Ratspräsident Van Rompuy trotz allem Zuversicht zu verbreiten. Und die Kanzlerin stellte klar,
die Tür steht offen, gibt es kein Datum, wann sie geschlossen wird. Wir wollen das Assoziierungsabkommen.
Davon, dass man der Ukraine ein finanziell aufgehübschtes Angebot machen könnte, um den russischen Versprechungen Paroli zu bieten, war auf dem Gipfel in Brüssel keine Rede.
Wir sind keine Teppichhändler, wo jetzt gefragt wird, wer jetzt mehr bietet.
Befand Luxemburgs neuer Premierminister Bettel. Verantwortlich dafür, dass die Ukraine den Weg Richtung Europa verließ und die Abzweigung gen Osten nahm, ist Russland, das mit einer Mischung aus Drohungen und Lockungen gearbeitet hatte. Man müsse, befand die Kanzlerin, mit Russland im Gespräch bleiben. Sonst könne man keine Veränderungen hinbekommen. Natürlich erreichte die Gipfelteilnehmer auch die überraschende Botschaft, Präsident Putin habe den wohl bekanntesten Kreml-Gegner, den ehemaligen Ölmilliardär Chodorkowski, begnadigt.
Die Gründe dafür will ich jetzt gar nicht bewerten. Auf jeden Fall war es erstens richtig, ihn nicht zu vergessen und immer wieder auf das Thema hinzuweisen. Und zweitens gibt es jetzt ein Fenster der Möglichkeiten und das wird genutzt und das ist eine gute Botschaft.
Als sie das sagte, dürfte die Kanzlerin noch nicht gewusst haben, dass sich der Begnadigte auf den Weg nach Deutschland gemacht hatte, wo Chodorkowskis krebskranke Mutter behandelt wird. Was den EU-Gipfel selbst betrifft, so dürfte zu den am weitesten gehenden Beschlüssen gehören, dass mit Serbien im Januar Beitrittsgespräche beginnen. Ansonsten soll die Verteidigungspolitik europäischer werden. Man will bis 2025 zum Beispiel eine eigene Drohne, ein unbemanntes Flugzeug entwickeln. Was eine Herzensangelegenheit Merkels betrifft, die sogenannten Reformverträge, so lassen sich die Fortschritte, wenn überhaupt, nur in Millimetern messen. Reformschritte von EU-Ländern sollen nach dem Willen der Kanzlerin per Vertrag festgeschrieben und auch mit Geld belohnt werden.
Wofür eine Belohnung? Woher kommt das Geld? Wie viel Geld überhaupt? Die Sache war nicht ausgereift,
kritisierte der österreichische Bundeskanzler Faymann. Daher wurde eine Entscheidung über die Merkel-Initiative auf Oktober 2014 verschoben. Nicht nur, weil das EU-Parlament über das gigantische Projekt Bankenunion befinden soll, wird das kommende Jahr wiederum ein spannendes für die EU. Die Ratspräsidentschaft übernimmt nämlich das bislang schwierigste Sorgenkind, Griechenland.
This is going to be a presidency of hope.
Eine Präsidentschaft der Hoffnung werde das, verkündete Griechenlands Regierungschef Samaras.
Merry Christmas to you.
Na dann, frohe Weihnachten, Europa.
Der Patient Europa ist offenbar noch lange nicht geheilt. Nach dem Gipfel befindet er sich erstmal im Winterschlaf, meint Martin Bohne in seinem Kommentar.
Es war ein Gipfel ohne Entscheidungen, aber mit einer klaren Botschaft. Europas Staatenlenker haben die Krise für beendet erklärt und die Reform an Haupt und Gliedern ad acta gelegt. Im vergangenen Jahr, als die Eurozone am Abgrund stand, stellten die Regierungschefs Tatkraft und Entschlossenheit zur Schau. Die Vollendung der Währungsunion wurde versprochen. Eine Idee dabei, die Staaten sollten sich vertraglich und verbindlich zu Reformen verpflichten, damit nicht wieder schlecht wirtschaftende Regierungen die ganze Eurozone in die Bredouille bringen. Dafür soll es dann auch finanzielle Anreize geben. Die Bundeskanzlerin trommelt seit vielen Gipfeln für diese Idee. Sie will damit ran an Europas Grundübel, die fehlende wirtschaftliche Dynamik. Aber nun ist klar, Merkel rennt damit gegen die Wand. Die anderen empfinden das als deutsches Diktat. Keiner will sich die Politik zu Hause von außen vorschreiben lassen. Und das wird umso unverbrämter gesagt, je mehr man die Krise überwunden glaubt. Offensichtlich setzen sich Europas Politiker nur in Bewegung, wenn sie die Abstrafung durch die Finanzmärkte fürchten. Die Bundeskanzlerin hat auf dem Gipfel ihrer Enttäuschung darüber auf ungewöhnlich undiplomatische Weise Ausdruck verliehen. Aber auch Deutschland blockiert. Die Bankenunion, deren weitgehende Vollendung auf dem Gipfel als Erfolg gefeiert wurde, trägt erkennbar die deutsche Handschrift. Von der ursprünglichen Idee, die immensen Risiken im europäischen Bankensektor durch ein gemeinsames Vorgehen und ein gemeinsames Sicherheitsnetz in den Griff zu bekommen, ist nicht viel übrig geblieben. Bundesfinanzminister Schäuble hat unerbittlich verhandelt und sichergestellt, dass auch in den nächsten Jahren noch keine deutschen Gelder für marode Banken in Italien oder Spanien fließen werden. Jeder für sich. Die Krisenländer wollen sich keine Reformen und Sparhaushalte vorschreiben lassen und Deutschland will nicht zahlen. Das Ergebnis dieser doppelten Blockade ist Stillstand und eine große Verwundbarkeit, wenn die Märkte mal wieder weniger wohlgefällig auf Europa blicken. Die Europäische Zentralbank hat mit ihren ebenso massiven wie umstrittenen Interventionen der Eurozone ein bisschen Zeit gekauft. Europas Politiker sind gerade dabei, diese Zeit zu verspielen. Sie haben dankbar umgeschaltet vom Krisenmodus in den Lethargiemodus.
Martin Bohne kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Vorstellung im Londoner Apollo-Theater gestern Abend hatte den Titel »The Curious Incident of the Dog in the Nighttime«. Erst hörte es sich für die Besucher nach einem inszenierten Drama an, dann fielen Teile der Gipsdecke herunter. Am Ende waren 80 Besucher verletzt, zum Glück wurde keiner verschüttet. Barbara Wesel berichtet über die Aufräumarbeiten am Tag danach.
Am Nachmittag machten sich schließlich die Gebäudeinspektoren im Apollo-Theater an die Arbeit, um nach den konkreten Ursachen für den gestrigen Deckensturz zu suchen. Das Haus wird jedenfalls bis Anfang Januar geschlossen bleiben. Die Besitzer der NYMEX-Theaterkette sprachen den Verletzten ihr Bedauern und Genesungswünsche aus. Nur zwei werden inzwischen noch in Krankenhäusern behandelt. Der Unfall ging einigermaßen glimpflich ab. War es der gestrige Regensturm, der zum Fall von etwa 10 Quadratmetern schwerer Gipsdecke in den Zuschauerraum des Theaters geführt hatte, oder strukturelle Probleme, das ist noch offen. Feuerwehrmann Nick Harding beschreibt, wie es heute drinnen aussieht. Die Logen sind mit Schutt bedeckt, überall ist Staub, Bretterteile hängen herunter, es ist ein ziemliches Chaos da drin. Aber wir haben festgestellt, dass die Decke jetzt sicher ist und die Inspektoren können da arbeiten und herausfinden, warum das passiert ist. Die Baubehörde des Bezirks Westminster hat inzwischen bekräftigt, dass alle Theater im sogenannten Theaterland, dem Dreieck zwischen Leicester Square, Piccadilly Circus und Trafalgar Square, über gültige Sicherheitszertifikate verfügen. Es gibt noch rund 40 dieser alten Theater. Sie wurden zwischen der Mitte und dem Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Die meisten sind auf sehr kleinen Grundstücken erbaut, mit extrem steilen Rängen, aber vielfach ausladenden Stuckdecken, alten Leuchtern, Spiegeln und sonst wie charmantem Plüsch. Das Apollo ist eines der schönsten mit 750 Plätzen und 4 Rängen, ein typisches Exemplar der Gattung. Regisseur Mark Sinden ist ein Oldtimer der West End Szene. Man dürfe doch jetzt keine Panik machen, sagt er. Die Theater werden regelmäßig von den Behörden und von der Feuerwehr überprüft, sonst bekommen sie gar keine Lizenz. Jetzt wird gefragt, sind die Theater sicher? Aber natürlich sind sie das. Klar, dass die Mitarbeiter und Betreiber der überwiegend privaten Theater mitten im Weihnachtstrubel Angst um ihre Einnahmen haben. Denn Theaterland ist ein Wirtschaftsfaktor. Rund 14 Millionen Besucher bringen jedes Jahr etwa eine halbe Milliarde Pfund in die Kassen. Schaut man aber hinter die Kulissen, wird klar, dass sich für den Erhalt der meist denkmalgeschützten Häuser keiner so richtig verantwortlich fühlt. In einem Aktionsplan aus dem Jahr 2003 forderte der Theaterverband, man brauche mindestens 250 Millionen, um die Gebäude endlich gründlich zu sanieren. Die Regierung aber winkte ab, kein Geld. 2007 dann fiel ein abgespeckter und halbierter Erhaltungsplan den Olympia-Vorbereitungen zum Opfer. Seitdem erheben die Besitzer 1,50 pro Eintrittskarte als Sanierungszuschlag. Aber so kann das nicht funktionieren, sagt Theaterkritiker Mark Shenton. Ich glaube, so ein Unglück musste einmal passieren. Ich gehe quasi jeden Abend ins Theater und ich sehe ihren Zustand. Der ist nicht toll. Von den 1,50 Renovierungszuschlag aber wissen wir nicht, wie das Geld ausgegeben wird. Das Apollo ist ein 112 Jahre altes Gebäude. Wenn man sich darum nicht kümmert, stürzt es eben ein. Und das ist ein Dauerproblem. Wir brauchen einen koordinierten Ansatz für die Restaurierung der alten Theater. Jetzt wird die Regierung wohl doch noch öffentliche Mittel locker machen müssen, will sie verhindern, dass die Touristenattraktion Theaterland in den nächsten Jahren an allen Ecken in Schutt und Asche fällt.
Zuverlässige Nachrichten rund um die Uhr, auch unterwegs auf dem Smartphone. Dieses Angebot liefert die Tagesschau-App und das ist auch erlaubt. So hat es das Oberlandesgericht Köln heute entschieden und damit eine Klage der Zeitungsverleger zurückgewiesen. Diese halten das Angebot auf dem Smartphone für unfaire Konkurrenz. Willi Schlichting über den Rechtsstreit.
Wozu etwas prüfen, wenn bereits andere das ausgiebig getan haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass alles mit rechten Dingen zugeht? So lässt sich die Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln zur Tagesschau-App zusammenfassen. Die Sprecherin des Oberlandesgerichts, Stefanie Rütz, sagt es so.
Der Senat war der Auffassung, dass die Tagesschau-App inhaltlich dem Angebot unter tagesschau.de entspricht. Und dieses Angebot unter tagesschau.de war von der Rundfunkaufsicht genehmigt worden. Und der Senat war der Auffassung, dass er aufgrund dieser bestandskräftigen Genehmigung jetzt dieselben Fragen nicht noch einmal aufrollen darf.
Die Fragen hatte 2010 der NDR-Rundfunkrat beantwortet und Tagesschau.de sowie die mobile Verbreitung über die App durch den sogenannten Drei-Stufen-Test geschickt. Dann gab das unabhängige Kontrollgremium dem Online-Angebot grünes Licht. Deshalb hat das Gericht bei seiner Entscheidung die Tagesschau-App gar nicht aufgerufen und sich die blauen Seiten angeschaut, wie es bereits mehr als 6,5 Millionen Nutzer machen. Auch die von den Verlegern aufgeworfene Frage nach der Presseähnlichkeit der App sei nämlich bereits beantwortet worden, so das OLG. Sprecherin Stefanie Rütz.
Damit musste sich der Senat dann nicht mehr auseinandersetzen, weil nach Auffassung des Senats diese Frage bereits von der Rundfunkaufsicht abschließend geprüft worden ist.
Mit der Feststellung der Presseähnlichkeit an einem untersuchten Tag im Juni 2011 hatte die erste Instanz noch den Verlegern Recht gegeben. Die 11 klagenden Verlage, darunter Schwergewichte wie Axel Springer, Dumont Schauberg, der Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutsche Verlag, wollen jetzt eine Klärung vom Bundesgerichtshof. Dietmar Wolf, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger.
Selbstverständlich werden wir in Revision gehen. Dem Bundesgerichtshof jetzt nach dieser Entscheidung in Köln jetzt auch mal die Frage stellt, ist es denn wirklich so, dass wir dann in Deutschland einen Wettbewerber haben, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich dann nicht mehr wettbewerbsrechtlich von den Wettbewerbsgerichten kontrollieren lässt.
Die klagenden Verleger sehen in der App, die vom Rundfunkbeitrag finanziert wird, eine unlautere Konkurrenz der eigenen Angebote. Die ARD sieht das grundsätzlich anders und so stehen sich ARD und Verleger auch nach der Entscheidung in zweiter Instanz in dieser Frage streitbar gegenüber. Der ARD-Vorsitzende und NDR-Intendant Lutz Marmor möchte den Graben gern überwinden.
Wichtig ist mir allerdings auch, dass wir jetzt mit den Verlegern nicht in irgendeine Konfrontation gehen, sondern wir bieten ja nach wie vor Kooperationen an.
Mit kalter Schulter gegenüber der ARD werden die Verleger nach Karlsruhe gehen. Ein Weg, den das Oberlandesgericht wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Themas ausdrücklich zugelassen hat.
Willi Schlichting über den Streit um die Tagesschau-App. Und wir haben noch eine Meldung in eigener Sache. Am Ende des Jahres gibt es ja auch immer Auszeichnungen für besondere Leistungen. Wir freuen uns, dass der NDR und die Süddeutsche Zeitung einen Journalistenpreis für ihre gemeinsamen Recherchen bekommen. Die Reporter werden von der Branchenzeitschrift Medium Magazin als Redaktion des Jahres ausgezeichnet. Einzelheiten von Astrid Korall.
Die Redaktion des Jahres besteht streng genommen aus mehreren Redaktionen, denen der Investigativreporter der SZ, des NDR Fernsehens und von NDR Info. Gemeinsam ausgezeichnet werden sie für ihre Berichte über den US-Geheimdienst NSA und über Kapitalflucht in Steueroasen. Im Rahmen des internationalen Projekts Offshore Leaks hatten NDR und SZ unter anderem die Rolle von Großbanken in Steuerparadiesen beleuchtet. Unter dem Titel Geheimer Krieg hatten sich die Reporter zuletzt mit Aktivitäten des US-Militärs und der US-Geheimdienste in Deutschland beschäftigt. In diesem Jahr waren die Recherchen der Journalisten auf vielen Gebieten besonders bemerkenswert, sagte die Chefredakteurin des Medium-Magazins Milz. NDR-Intendant Marmor lobte die Zusammenarbeit über Mediengrenzen hinweg als wegweisende Kooperation. Zu den Journalisten des Jahres kürte die renommierte Fachzeitschrift Holger Stark und Marcel Rosenbach vom Spiegel für ihre Recherchen zur NSA. Eine 80-köpfige Jury entschied über die Vergabe der undotierten Preise, die Anfang Februar in Berlin verliehen werden.
Noch nie war es auf der Welt so warm wie in diesem November. Das meldet heute die amerikanische Wetterbehörde. Die Experten haben die Aufzeichnungen der vergangenen 134 Jahre verglichen. Während sich die Erde also weiter erwärmt, reden Lobbyisten aus der Industrie immer häufiger mit bei wichtigen Fragen. Zum Beispiel, wenn es um Gesetze für die CO2-Abgaswerte von Autos geht. Die Deutsche Umwelthilfe macht sich deshalb Sorgen über den zunehmenden Einfluss der Wirtschaft und hat diese Praxis bei der Vorstellung ihres Jahresberichts heute kritisiert. Janko Raab.
Nicht einmal eine Woche sind diese Bilder alt. Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD unterschreiben den Koalitionsvertrag. 185 Seiten mit Plänen für die neue Regierungszeit. Die Deutsche Umwelthilfe findet, das Papier sei in puncto Umweltthemen an Mutlosigkeit kaum zu überbieten.
Wir waren sehr entsetzt, wie kurz und mutlos der Umweltteil formuliert war. Versteckt im hinteren Teil des Koalitionsvertrags auf 4 Seiten wenige nichtssagende Aussagen über die Umweltpolitik. Und wir waren bis vor kurzem sehr besorgt, dass die neue große Koalition das Thema Umwelt- und Klimaschutz abmoderieren würde,
sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Immerhin, an einige Personalien, dazu gehört zum Beispiel der grüne Staatssekretär für Energie, Rainer Barke, kann Resch positive Signale für die künftige Umweltpolitik erkennen. Kritisch sieht der Verband aber vor allem die Arbeit der alten Regierung, weil Resch in der Vergangenheit immer wieder feststellen musste, dass der Einfluss von Industrielobbyismus in den vergangenen 4 Jahren gestiegen sei.
Der Durchgriff von Großkonzernen oder von wirtschaftlichen Großinteressen auf die Politik ist fast schon zur Selbstverständlichkeit geworden.
Ein Beispiel ist laut Umwelthilfe die Auseinandersetzung über eine Novelle der Kennzeichnung von Autos mit Energieverbrauchswerten unter dem damaligen Wirtschaftsminister Rösler. Der Verband hatte vor dem Europäischen Gerichtshof auf Akteneinsicht geklagt, gewonnen und in der Analyse festgestellt:
Es ist nicht nur so, dass die Industrie außerhalb der dafür vorgesehenen Zeitpunkte, die allen Trägern öffentlicher Belange und Betroffenen zustehen, Einfluss nimmt. Nein, in diesem einen Fall war es so, dass ein Gesetz von der Industrie initiiert wurde. Man hat als zweites die Regelung gleich selber geschrieben. Und das Dritte, man hat dann selbstbewusst auch noch die Ressortabstimmung zwischen den Ministerien übernommen.
Die Unterlagen dazu sind von jedem im Internet abrufbar. Von der neuen Bundesregierung fordert der Umweltverband deshalb, dass künftig alle Regelungen automatisch unwirksam werden, wenn im Nachhinein herauskommt, dass über geltende Gesetze hinweg Einfluss genommen wurde. Während damit Schluss sein müsse, fordert die Umwelthilfe in einem anderen Themenfeld weiterzumachen, bei der Energiewende. Als Erfolge nannte der Verband schärfere Richtlinien im Fischfang, die Ausweitung von Umweltzonen und die Einigung auf ein Schallschutzkonzept für Offshore-Windparks.
Ein Beitrag von Janko Raab im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Hotels zum besten Preis buchen, damit werben die großen Reiseanbieter im Internet und hatten bislang auch mit den Preisen recht. Allerdings störte sich das Bundeskartellamt an den Vorgaben der Portale für die Hotels. Der Verbraucher zahlt nämlich durch den fehlenden Wettbewerb am Ende mehr als notwendig. Deshalb hat die Aufsichtsbehörde beim Anbieter HRS die sogenannte Bestpreisklausel bei Hotelbuchungen heute verboten. Was das bedeutet, erklärt Jürgen Kleikamp.
Das Verbot der Klausel gilt ab sofort. Bis 1. März des nächsten Jahres muss HRS seine Bestpreisklausel dann verbindlich aus allen Verträgen und den allgemeinen Geschäftsbedingungen entfernen, soweit es Hotels und Herbergen in Deutschland betrifft. Diese Bestpreisklausel verpflichtet die Vertragshotels des Kölner Unternehmens, allen Kunden, die über HRS gebucht hatten, den niedrigsten Hotelpreis, die höchstmögliche Zimmerverfügbarkeit und die jeweils günstigsten Buchungs- und Stornierungsbedingungen einzuräumen. Auch wenn das sehr verbraucherfreundlich aussieht, hält die Bonner Aufsichtsbehörde diese Praxis für einen klaren Kartellverstoß. Kartellamtssprecher Kai Weidner.
Bestpreisklauseln sind auf den ersten Blick von Vorteil, weil man ja bei dem Portal, das eine solche Klausel verwendet, den vermeintlich besten Preis bekommt. Im Wettbewerb verschiedener Portale untereinander führt es aber auch zu Nachteilen, weil eben andere Portale nicht mit besseren Preisen aufwarten können, weil Newcomer nicht zum Zuge kommen.
Die Bonner Aufsichtsbehörde hat auch gleich postwendend gegen die HRS-Konkurrenten Booking und Expedia ein Kartellverfahren eingeleitet. Bei beiden Unternehmen gibt es ähnliche Vertragsklauseln. Damit dürfte es HRS wesentlich leichter fallen, auf durchaus mögliche Rechtsmittel zu verzichten. HRS-Sprecherin Anja Klein erklärte darum auch unmittelbar nach der Entscheidung der Kartellwächter, dass die nun verbotenen Klauseln so schnell wie möglich aus den Geschäftsbedingungen getilgt würden. Bisher war es sogar untersagt, selbst den Gästen, die unmittelbar an der Hotelrezeption einchecken wollten, einen günstigeren Preis zuzugestehen. Das könnte schon jetzt, pünktlich zur Weihnachtsreisewelle, vorbei sein. Kai Weidner vom Bundeskartellamt sagt dazu.
Das müssen die Hotels jetzt selbst entscheiden, wie sie sich verhalten. Wir haben unsere Einschätzung zu den geltenden Verträgen getroffen und danach sind sie eben kartellrechtswidrig.
Also, wer nun noch spontan verreisen und dafür ein Hotel in Deutschland nutzen und dort auch direkt am Desk buchen will, kann jetzt billiger davon kommen. Noch günstiger, als die Bestpreisklausel bisher vermuten ließ.
Im Zug ein Stehplatz, auf der Autobahn Stau. Wer heute zur Familie nach Hause fährt, wird bei der Ankunft auch noch mit schlechtem Wetter belohnt. Willkommen im Weihnachtsfest 2013. Einen aktuellen Überblick über die Fahrpläne und die Staumeldung bekommen Sie jetzt von Renato Ferreira.
Dichtes Gedränge nicht nur auf Weihnachtsmärkten oder Einkaufsmeilen, sondern auch auf Straßen, Bahnsteigen und in den Zügen. Wer zum Beispiel mit dem Zug für die Festtage zur Familie reisen möchte, muss sich darauf einstellen, dass es schon im Zug kuschelig besinnlich wird. Für heute gab es die größte Ticketnachfrage bei der Bahn, so eine Sprecherin. Auf einzelnen Verbindungen seien die Züge um bis zu 30% voller als an einem durchschnittlichen Tag. Deshalb hat die Deutsche Bahn heute auch zusätzliche Züge im Einsatz. Immerhin, Verspätungen wegen Schnee und Eis sind nicht zu befürchten. Weiße Weihnachten fallen in diesem Jahr aus. Das ist auch für den Straßenverkehr eine gute Nachricht, denn da staut es sich bereits vielerorts, weiß Otto Saalmann vom ADAC.
Also wir merken schon, dass es angezogen hat. Wir haben zwar jetzt keine Riesenstaus, aber mehr oder weniger so übers ganze Bundesgebiet verteilt. Staus zwischen 1 und 14 Kilometer Länge, zähfließender Verkehr. Es haben sich schon sehr viele auf den Weg gemacht.
Die Menschen wollen an Weihnachten kreuz und quer durch die Republik. Besondere Verkehrsschwerpunkte gibt es demnach fast überall.
Das fängt im Süden natürlich an. Das geht mit der A8 los, Salzburg, München, weitere Richtung Stuttgart, Karlsruhe. Das ist die A7, hier Grenztunnel Füssen, Würzburg, weiter rauf Kassel, Hamburg. Dann mit Sicherheit betroffen A3, Nürnberg, Würzburg, Frankfurt, weiter Richtung Köln. Von Norden kommt ist es dann auch wieder die A1, Hamburg, Bremen, Köln, A2, Dortmund, Hannover, auch dort ist zumindest sehr dichtes Verkehrsgeschehen. Also das werden so die Schwerpunkte sein.
In Nordrhein-Westfalen erwischt es laut ADAC vor allem Autofahrer, die auf der A61 Ludwigshafen Mönchengladbach unterwegs sind. Auch auf der A3 Frankfurt-Köln und der A1 Bremen-Köln wird es eng auf der Straße. Und nicht zu vergessen,
auch dann die Strecken in Richtung Niederlande, denn auch unsere Nachbarn, die fahren durch zum Skifahren.
Wer heute noch losfahren will, der sollte das zu später Stunde tun, aber auf gar keinen Fall morgen Vormittag.
Also ich würde sagen, wer samstags losfährt, der steht mit Sicherheit irgendwo im Stau. Sonntag ist eindeutig die beste Wahl, würde ich sagen. Montag geht natürlich auch noch.
Und wer die Ruhe schlechthin genießen will auf dem Weg zum Familienweihnachtsfest, egal ob mit der Bahn oder dem Auto, der fährt Heiligabend gegen Mittag los.
Am Samstag nach der Weihnachtswoche, da wird es wieder dick auf den Autobahnen, das Wochenende dann nach Silvester, da kommt dann die große Rückreisewelle, da müssen dann alle wieder nach Hause.
Dichte Straßen und auch dichte Bewölkung an Weihnachten, denn es bleibt auch an den Weihnachtsfeiertagen zumeist regnerisch und zunehmend windig. Es kann auch durchaus stürmisch werden, allerdings bei fast frühlingshaften Temperaturen bis 11 Grad.
Na, Hauptsache, Sie kommen sicher an. Das war das Echo des Tages. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf wdr5.de oder auf ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.